das Bild des digitalen Airbus für mich ist immer ein schwieriges Bild tatsächlich. Nämlich, als wir Airbus geschaffen haben, haben wir ein Unternehmen geschaffen, das in einer Industrie unterwegs war, deren Technologiezyklen um ein Vielfaches langsamer sind als die Technologiezyklen der heutigen IT-Industrie, der Cloud, der künstlichen Intelligenz. Und allein aufgrund dieser Innovationszyklen und Technologiezyklen, die dort passieren, glaube ich, müssen wir sehr fokussiert sein, wo unsere nächste Möglichkeit hier in Deutschland ist, wo unsere Chancen sind, wo unsere verteidigbare Intellectual Property ist. Und wenn wir das nicht sind, glaube ich, verlieren wir einfach vollständig den Anschluss.
Wie taggt eigentlich Deutschland? Dieser Frage gehen wir in unserem Podcast nach.
Wir, das sind Frauke Holzmeier
und Andreas Laukert.
Wir sind beide Wirtschaftsjournalisten bei NTV und hören deswegen regelmäßig, dass Deutschland in Sachen Digitalisierung im Tech-Bereich, bei der Blockchain oder auch der künstlichen Intelligenz hinterherhinkt. Aber ist das wirklich so?
Das wollen wir klären und treffen uns mit Menschen und Machern, die die Tech-Branche in Deutschland voranbringen wollen.
Willkommen zu einer neuen Folge und die E-Mail-Adresse, ihr wisst es schon, sotechdeutschland@ntv.de mit Kritik, Gastvorschlägen und auch allem Weiteren. Und wir sind heute mal über den Rhein gesprungen aus dem Sendezentrum zu Microsoft, denn die Deutschlandchefin von Microsoft ist heute in Köln. Wir freuen uns sehr, dass wir hier sein dürfen. Sabine Bendig, ich stelle Sie ganz kurz vor. Sie haben unter anderem in Mannheim und in den USA am MIT in Massachusetts studiert. Sie waren bei McKinsey unter anderem und bei Siemens Nixdorf und sind jetzt seit Januar 2016 eben die Vorsitzende der Geschäftsführung von Microsoft Deutschland und das als erste Frau.
Ja, ich fange mal an mit der ersten Frage. Bevor wir uns hier über unsere Standardthemen diskutieren, KI und so weiter, müssen wir eigentlich Corona kurz oder müssen wir ansprechen, was glauben Sie, kann man nach Corona einfach zur Tagesordnung übergehen und weiter so reden, als ob nichts gewesen wäre über KI, über Digitalisierung? Glauben Sie, dass die Welt danach genauso ist noch oder werden wir uns ganz anderen Themen widmen?
Also zuallererst mal guten Tag, vielen Dank auch für die Zeit. Um zu dem Thema Corona oder Covid-19 nochmal was zu sagen. Ich glaube nicht, dass die Welt genau die gleiche sein wird. Aber ich glaube, dass Digitalisierung in allen Facetten eigentlich eine noch größere Bedeutung bekommen wird. Weil wir sehen es ja gerade heute, was passiert, wenn wir plötzlich vor einer unvorhergesehenen Situation stehen, dass im Prinzip ein gesamtes Land in einer Art von zu Hause arbeiten Modus versetzt wird und die Anforderungen, die dort geschehen. Und ich glaube, was wir sehen, ist, dass einfach wirklich echte, zum ersten Mal echte, massive Verhaltensveränderungen im Sinne von, wie arbeiten wir eigentlich virtuell zusammen? Wie nutzen wir digitale Technologien, um vielleicht auch mal Risiken aus dem Weg gehen zu können, Risiken sauber managen zu können, plötzlich geschehen. Und das ist für mich eigentlich tatsächlich positiv. Es fordert uns zum Wandel und zur Veränderung auf.
Wenn ich kurz noch nachhaken darf, ist, ich würde es jetzt mal so übersetzen, auch für mich, dass es immer oder häufig dann so außergewöhnliche Ereignisse oder Menschen waren, die das alles vorangebracht haben. Ob jetzt ein Bill Gates damals mit Microsoft oder ein Steve Jobs bei Apple, die da Veränderungen hervorgebracht haben, weil sie mit viel Energie und so weiter. Und jetzt kommt halt ein anderes Ereignis, ein Naturereignis, was uns dazu zwingt, das doch dann anders zu machen.
Ja, ich glaube, der Mensch per se, so wie er gebaut ist, tut sich immer schwer mit Veränderung und Veränderung aus sich heraus voranzutreiben. Und ich glaube, deswegen ist es häufig so, dass es häufig diese externen Anstöße tatsächlich braucht, um größere Schichten an Menschen zu Veränderung zu bringen. Und ich glaube im Übrigen auch, wir sehen das ja, dieses Thema Kulturwandel, Kulturveränderung ist ja etwas, was wir bei Microsoft schon unter Satya Nadella jetzt 5, 6 Jahre massiv vorantreiben. Und wir sehen einfach wirklich dieses aus sich heraus sich verändern. Es ist möglich, aber es ist viel harte Arbeit und ich glaube, um wirklich in breite Schichten zu gehen, hilft manchmal ein solches Ereignis absolut.
Man sieht es ja, wenn man jetzt mal zu dem Büro nach Köln guckt, heute ist kaum jemand hier, aber Sie haben uns schon verraten eben, das ist ohnehin häufiger so, dass die Büros bei Ihnen relativ leer sind. Das heißt, Sie leben dieses Mobile Office, Home Office eh schon sehr stark. Seit wann eigentlich schon?
Wir haben inzwischen seit, jetzt muss ich tatsächlich kurz überlegen, seit mindestens 4 Jahren tatsächlich die Vereinbarung der Vertrauensarbeitszeit und Vertrauensarbeitsort. Vertrauensarbeitszeit haben wir schon deutlich länger, Vertrauensarbeitsort mit unserem Betriebsrat abgeschlossen. Und haben eigentlich immer schon eine Kultur gehabt, wo wir sehr, sehr stark eigentlich über dieses Thema Work-Life-Flow gesprochen haben, im Sinne von, wie schaffen wir Flexibilität für unsere Mitarbeiter, tatsächlich so zu arbeiten, an Orten zu arbeiten und zu Zeiten zu arbeiten, wie es für sie in ihrem persönlichen Leben, in ihrer persönlichen Lebenssituation sinnvoll und notwendig ist. Und da kommt sehr, sehr schnell dieses Thema freie Wahl des Arbeitsortes als ein ganz großes Thema. Mhm. Und es funktioniert für uns sehr gut. Wir haben im Schnitt vielleicht ein Viertel der Leute tatsächlich in den Büros. Wir sind das virtuelle Zusammenarbeiten sehr gewöhnt.
Ist das etwas, das Sie aus den USA adaptiert haben?
Ich glaube, eine Mischung. Das erste ist, wir sind natürlich ein Technologieunternehmen und wir sind ein Technologieunternehmen mit der Mission, jeden zu befähigen, mehr zu erreichen. Mhm. Und damit kommen wir natürlich sehr schnell zu dem Thema, wie leben wir dann als Rollenbeispiele eben neue Arten von technologiebefähigter Zusammenarbeit? Und damit ist natürlich ganz klar, dass wir global als Unternehmen immer sehr stark darauf fokussiert sind, eben für uns zu lernen, wie nutzen wir eigentlich Technologie sinnvoll in unserem täglichen Arbeitsleben oder auch in unserem täglichen Leben miteinander. Ich glaube aber auch, dass wir hier in Deutschland tatsächlich eine sehr, sehr starke Microsoft-Deutschland-Kultur tatsächlich haben, eine Kultur wirklich der Zusammenarbeit über eine Vielzahl von Büros, weil wir in Deutschland ja nun immer noch sehr, sehr breit aufgestellt sind, im Sinne von, wo unsere Kunden tatsächlich sitzen. Damit sind wir hier sehr regional breit aufgestellt und damit haben wir von vornherein immer diese Notwendigkeit, viel virtuell miteinander tatsächlich zu besprechen, zu bearbeiten. Und ich glaube, das können wir jetzt auch sehr nutzen, um auch einigen unserer Kunden vielleicht nochmal zu helfen mit Erfahrungen, Ideen und einfach ganz pragmatisch es gemeinsam leben.
Microsoft Deutschland, ich meine, habe ich gelesen, ist die zweitgrößte Tochter von Microsoft, wenn man es so nimmt. Stimmt das A? Und wie kommt das eigentlich? Deutschland ist ja mit 80 Millionen Menschen ja nun nicht das größte Land, aber offenbar wirtschaftlich stark genug, um als zweitgrößte Tochterunternehmen von Microsoft zu gelten, oder?
Also zuallererst würde ich sagen, Microsoft in Deutschland hat eine sehr lange Geschichte. Mhm. Das ist eine der frühesten Gründungen, die wir tatsächlich haben außerhalb der USA. Es gibt Microsoft seit 1983 in Deutschland. Das Unternehmen ist 1975 überhaupt gegründet worden. Mhm. Also insofern, das war ein sehr früher Schritt und deswegen sind wir schon sehr lange hier in Deutschland sehr verwurzelt und verankert. Ich glaube, das andere Thema ist aber tatsächlich, wenn Sie es anschauen im Sinne von großer Einzelländer und deren Wirtschaftskraft, glaube ich, ist es schon auch fair zu sagen, die Deutschen sind immer noch als Einzelland ein Land mit einer relativ relevanten Wirtschaftskraft. Und ich glaube, wir als Microsoft sind einfach die Reflexion dieser Stärke, dieser auch globalen Stärke der deutschen Wirtschaft. Und deswegen ist es uns ja auch ein derartiges Anliegen, dass wir sagen, wir wollen eben auch wirklich den Weg dieser Wirtschaft, der deutschen Wirtschaft eben in die digitale Zukunft extrem konstruktiv begleiten und auch erfolgreich machen.
Sie haben ja, habe ich schon gesagt, unter anderem am MIT studiert. Hat Ihnen das auch geholfen? Das ist ja eine sehr renommierte Uni, um so diesen American Way of Life oder diese amerikanische Unternehmenskultur. Ich meine, so wie es hier aussieht, stellt man sich ja auch ungefähr im Silicon Valley immer vor, dass man so Leben und Arbeiten immer mehr vereint und das verschwimmt ja auch alles so ein bisschen mehr. Ist das was Sie da auch mitgebracht haben?
Also ich glaube, wenn ich zurückblicke, die Dinge, die ich aus dem MIT mitgebracht habe, waren für mich vor allen Dingen tatsächlich so diese Neugier, dieses Lernen wollen, dieses auch diese große Freude und diese große Bewunderung wirklich von Forschungsleistungen, von Weiterentwicklung und auch eben diesen Stolz darauf, wie Weiterentwicklung, also gerade Forschungsleistungen, dann wirklich auch in wirtschaftliche Anwendungen kommen. Und ich glaube, das ist etwas, was sehr hilfreich und sehr praktisch ist. Gerade wenn wir jetzt in Deutschland den Weg in die digitale Zukunft anschauen, gerade im KI-Bereich, werden wir, glaube ich, an ganz vielen Stellen immer wieder sehen, dass wir auf der Forschungsseite eigentlich sehr gut sind und dass wir sehr, sehr häufig das Problem haben, die Forschung wirklich in wirtschaftliche Erfolge in entsprechender Schnelligkeit zu übersetzen. Und ich glaube, das ist einer der Punkte, das war ein ganz großer Fokusbereich. Und das ist auch etwas, wo ich sage, da hat tatsächlich dieses Denken an amerikanischen Universitäten tatsächlich nochmal eine andere Offenheit, eine andere Lernbegierigkeit eigentlich in Menschen hervorgerufen.
Ja, das hören wir ja häufig, ne? Fast immer in Podcasts. In der Forschung sind wir super und dann in der Umsetzung hapert es gibt es meistens schlechte Noten. Was macht denn Microsoft in Deutschland dafür, dass es besser wird? Forschen Sie zum einen auch hier in Deutschland, entwickeln Sie oder wird hier quasi nur in Anführungsstrichen verkauft und die Unternehmen beraten und?
Also zuallererst haben wir auch in Deutschland, wie in vielen anderen Ländern dieser Welt, Entwicklungsstandorte, die Teil unserer gesamten Entwicklung sind. Das Zweite ist, und das ist für mich eigentlich fast das Wichtigere, dass wir natürlich sehr, sehr eng mit Unternehmen, mit Startups und auch mit Forschungsinstituten hier in Deutschland arbeiten, um wirklich auch diese Brücke zu schlagen und wirklich zu klären, wie können wir gemeinsam eigentlich erfolgreich sein. Mhm. Und das ist einer der großen Pfeiler auch unseres KI-Engagements, künstlichen Intelligenz-Engagements hier in Deutschland.
Sie sind ja auch eine fleißige LinkedIn-Autorin, also ich verfolge
sehr
das
wahr. Zumindest,
ja. Und wenn wir schon über Digitalisierung und auch dem, was wir jetzt aus der Corona-Zeit lernen können, Sie hatten jetzt neulich einen Artikel, wo Sie eine Studie oder eine Umfrage zitiert hatten, dass 70% der Berufstätigen glauben, dass lebenslanges Lernen Voraussetzung ist, damit man beruflich erfolgreich bleibt. Aber die meisten glauben aber nicht, dass sie mehr digitales Wissen benötigen. Da sieht man ja schon mal so ein Gap, den wir hier haben in Deutschland.
Ja, ist auch einer der... Also wir haben schon viele sehr interessante Widersprüche. Auf der einen Seite übrigens können Sie auch für Unternehmen übersetzen. Es gibt viele Unternehmen, die auf der einen Seite, wenn sie gefragt werden, wie gut fühlen sie sich aufgestellt für die digitale Zukunft, erstens sagen, also KI super wichtig. Hm. Zweitens, eigentlich fühlen wir uns so, also wir kriegen das schon hin mit der Zukunft. Aber wenn Sie andersrum fragen, wie gut glauben Sie, dass Sie aufgestellt sind von Ihrem Wissen, dann kommen plötzlich ganz viele Unternehmen und sagen gleichzeitig, naja, also ich glaube 66% haben gesagt, sie haben, glaube ich, signifikante Wissenslücken im Bereich KI in ihrer Mitarbeiterschaft verortet. Jedes fünfte Unternehmen sagt extreme Wissenslücken. Das sind so Dinge, also wir haben viele von diesen Widersprüchen, wo wir sagen, naja, rational, Chance erkannt, Problem erkannt. Und ich glaube, es gilt es wirklich, jetzt aufs Gas zu geben und einfach an ganz vielen Stellen umzusetzen. Sowohl in der Aus- und Weiterbildung, das ganze Thema berufliche Weiterqualifikation ist ein ganz großes Thema, was wir haben. Zweitens wirklich in diesem, wie schaffen wir es wirklich, neue Dienste, KI-befähigte Dienstleistungen und Produkte tatsächlich in den Markt zu bringen, daraus zu lernen, uns daraus weiterzuentwickeln. Und drittens tatsächlich einfach wirklich, wie schaffen wir es auch auf der Ebene der Verwaltung und auch der Politik, die richtigen Rahmenbedingungen zu schaffen, dass einfach dieses Thema digitale Technologien auch für den Menschen in ganz normalen Verwaltungsprozessen einfach einfacher erfahrbar wird und besser erfahrbar ist.
Es sind ja sehr viele Bereiche, die Sie jetzt gerade schon angesprochen haben. Und wir hatten jetzt neulich einen Podcast mit Achim Berg, dem Präsidenten vom Bitkom.
Vorgänger.
Verband, genau. Und das, da ja. Schließt sich der Kreis wieder, ja. Bei Bertelsmann war er auch. Also eigentlich,
ja,
sind alle eine große Familie.
Familie.
Ja. Nee, aber der hat aber auch gesagt, auch zur Strategie der EU jetzt, was auch KI, Digitalisierung angeht, alles schön und gut, aber Gießkanne bringt nichts. Man soll sich auf bestimmte Dinge fokussieren, auch wenn wir jetzt über künstliche Intelligenz sprechen. Sie haben das jetzt schon mehrfach angesprochen, aber ist natürlich auch ein sehr, sehr breites Feld. Was sind denn jetzt wirklich die Bereiche, wo man sagen kann, okay, da hat Deutschland eine Chance, gut zu sein, weil einfach KI ist halt, ja gut, auch erstmal ein Schlagwort.
Also ich würde natürlich als erstes immer die Bereiche nennen, wo wir heute schon eine starke ökonomische Basis haben und wo wir einfach wirklich an der Digitalisierung dieser Produkte und Dienste arbeiten müssen. Das erste ist, ich glaube, wenn wir die oft gescholtene Automobilindustrie anschauen, glaube ich, sehen wir sehr, sehr viel Bewegung in dem Fokus auf wirklich übergreifende Mobilitätskonzepte, wo KI mit Sicherheit ein sehr wichtiges Thema ist. Im Bereich des autonomen Fahrens, vielen Bereichen rund um die E-Mobilität. Da sehen wir sehr, sehr viel Bewegung. Ich glaube, wir sehen im Maschinenbau sehr, sehr viel Bewegung in dieser Kombination aus künstlicher Intelligenz und IoT, also Sensorik, Daten in der Produktion, in den Produktionsprozessen zu nutzen und auch zunehmend darüber nachzudenken, wie können wir denn eigentlich Daten aus den Produkten nutzen, um diese Produkte weitergehend zu verbessern, also einfach die Nutzungsdaten benutzen, um wirklich die Produkte zu verbessern. Also insofern, glaube ich, gibt es da schon viele Dinge, wo es vorangeht. Ich glaube, unser Fokus muss vor allen Dingen wirklich darauf sein, in dieser Diskussion, wie schaffen wir Wettbewerbsfähigkeit im digitalen Zeitalter, im KI-Zeitalter für Deutschland, Wie schaffen wir es wirklich, die richtigen Rahmenbedingungen zu schaffen für das Auswerten von Daten unter Beachtung von Datenschutzvorschriften, das Auswerten von Daten, Mehrwerte schaffen auf Daten und auch Klarheit zu schaffen, auch wie schaffen wir Ökosysteme in den Unternehmen zusammenarbeiten, um eben Mehrwerte zu heben? Weil sehr, sehr häufig schaffen sie die Mehrwerte wirklich nur, wenn sie einen Prozess Ende zu Ende anschauen und die Daten, die daraus generiert werden, Ende zu Ende anschauen. Und damit sind sie sehr häufig bei Ökosystemen, bei Plattformen, bei der Notwendigkeit von Unternehmen in Partnerschaften zusammenzuarbeiten. KI für uns ist das Zeitalter der Partnerschaften, der intelligenten Partnerschaften.
Da würde ich jetzt mal eine Brücke schlagen von Daten zu Cloud. Daten müssen irgendwo gespeichert werden, war immer ein heißes Thema, ist immer noch ein heißes Thema. Microsoft Präsident Brad Smith hat, glaube ich, letztens irgendwas gesagt von wegen, sei Gaia X zum Beispiel von Herrn Altmaier, die Idee sei ein durchdachter Vorschlag und Microsoft wolle nicht nur in einer Beobachterposition bleiben. Und außerdem hat er wohl noch gesagt, Deutschland brauche keine eigene Cloud, um seine Position in der Weltwirtschaft zu verteidigen. Warum nicht? Also jeder will ja eine eigene Cloud haben, weil Datensicherheit und dass sie in Europa bleiben, das wollen wir ja alle. Also da beißt sich für mich irgendwas. Brauchen wir jetzt eine eigene Cloud oder nicht? Oder da gab es ja auch widersprüchliche Positionen.
Meine persönliche Überzeugung, und das ist ja auch die, die ich schon häufiger auch in unterschiedlichen Interviews, in unterschiedlichen Artikeln gesagt habe oder dargestellt habe, ist wirklich die, dass ich glaube, dass es wichtig ist und dass es gut ist, dass wir die Diskussion um digitale Souveränität führen. Ich glaube allerdings schon, dass wir gut daran tun, sehr darauf zu fokussieren, wo wir rein investieren. Weil wenn wir eine Diskussion anschauen, die heißt, wir bauen jetzt erstmal alles nach, was es an ausentwickelten, im Markt verfügbaren Technologien gibt, glaube ich, sind wir zurück beim Gießkannenprinzip. Und ich glaube, wir sind besser beraten, in smarten Partnerschaften zu überlegen, wo sind unsere verteidigbaren Mehrwerte, wo wollen wir spezifisch investieren, im Bereich von KI, im Bereich von Datenaustausch zur Schaffung von Mehrwertdiensten, wo sind wir tatsächlich in der Lage, auch über die Daten, über unsere industrielle Basis echte verteidigbare Mehrwerte auch für die Kunden unserer Unternehmen zu schaffen. Und ich glaube, deswegen versuchen wir sehr stark immer zu sagen, Leute, lasst uns versuchen, den Fokus einfach zu schärfen im Sinne von, wo glauben wir, wird unser Zukunftserfolg liegen? Und nicht einfach zu sagen, das, was andere gemacht haben, müssen wir unbedingt auch nochmal machen, weil ich glaube, dann werden wir immer hinterherlaufen, weil wir sind eine Technologie mit massiv beschleunigten Innovationszyklen. Das Bild des digitalen Airbus für mich ist immer ein schwieriges Bild tatsächlich, nämlich als wir Airbus geschaffen haben, haben wir ein Unternehmen geschaffen, das in einer Industrie unterwegs war, deren Technologiezyklen um ein Vielfaches langsamer sind als die Technologiezyklen der heutigen IT-Industrie, der Cloud, der künstlichen Intelligenz. Und allein aufgrund dieser Innovationszyklen und Technologiezyklen, die dort passieren, glaube ich, müssen wir sehr fokussiert sein, wo unsere nächste Möglichkeit hier in Deutschland ist, wo unsere Chancen sind, wo unsere verteidigbare Intellectual Property ist. Und wenn wir das nicht sind, glaube ich, verlieren wir einfach vollständig den Anschluss. Weil ich glaube, dieses Thema Zäune aufzubauen, um sozusagen alle selber unter Kontrolle zu haben, mag vielleicht auf den ersten Blick erstmal schützen. Auf den zweiten Blick vor Wettbewerb wird es keinen schützen.
Wird es denn jetzt funktionieren oder nicht, Gaia X, was aus Ihrer Sicht? Weil wir erwarten ja schon, dass die Daten sicher in Europa bleiben und nicht fremde Mächte. Und Sie mal jetzt die Verhaltensweisen von US-Präsident Trump stellenweise, muss man ja schon Angst haben, dass da schon in Wildwestmanier auf uns zugegriffen wird. Also wird es funktionieren oder was denken Sie?
Also ich persönlich glaube nicht, dass ich diejenige sein sollte, die darüber urteilt, ob Gaia X funktioniert oder nicht. Weil da fehlt mir tatsächlich auch einfach das Detailwissen dazu. Und es ist natürlich auch es ist ja im Prozess. Und ich glaube, was wir sehen, ist eine beständige Evolution. Was ich mit voller Überzeugung sage, ist, ich glaube, es ist es absolut wert, dass wir alle gemeinsam diese Kraftanstrengung machen, zu klären, wie können wir gewinnen, wie muss Gaia X aussehen, welchen Fokus muss Gaia X haben, damit wir wirklich etwas schaffen, was deutschen Unternehmen die Möglichkeit gibt, tatsächlich wettbewerbsfähig in der digitalen Zukunft zu sein.
Wenn Sie sagen, Sie sind skeptisch, was so einen digitalen Airbus angeht, oder ist natürlich, gut, ein Vergleich kann natürlich immer hinken, aber wofür plädieren Sie denn dann, dass man projektbezogen Kooperationen eingeht, oder was ist denn dann die Lösung, wenn man nicht ein großes neues Milliarden, Billionen, wie auch immer, Unternehmen schafft, um es eben mit Microsoft von mir aus oder auch Amazon, Google und Alibaba und so weiter aufzunehmen?
Vielleicht kann ich kurz da anschließen an die Frage, die passt dazu. Wir haben ja diese VW-Geschichte, das ist ja so ein Projekt, ne? VW hat bei Amazon die Industrie-Cloud gemacht und mit Microsoft die Fahrzeug-Cloud. Ist das so eine Kooperation, wo man hingehen würde?
Also ich glaube, es ist eine der möglichen Kooperationen. Ich glaube, wir werden eine Vielzahl sehen. Wir werden Kooperationen zwischen Unternehmen, also einer größeren Zahl von Unternehmen sehen, zusammen mit Technologiespielern. Wir werden einzelne Unternehmen mit Technologiespielern sehen. Wir werden auch einfach Unternehmen bestimmter Industrien, wir sehen ja tatsächlich, sagen auch übrigens viele der Unternehmen heute, wenn man sie befragt, die Bereitschaft, mit Wettbewerbern bei spezifischen Themen zusammenzuarbeiten, ist sehr, sehr hoch, weil einfach an vielen Stellen auch Unternehmer sehen, dass es einfach Themen gibt, die man lieber gemeinsam angeht, weil man damit eine kritische Masse bekommt und unter Umständen auch Fähigkeiten zusammenbringen kann. Und dass das nicht zwingend die Themen sind, auf denen man sich ausschließlich jetzt als Marke, als Unternehmen alleine differenzieren muss. Also ich glaube, wir werden viel davon sehen. Ich glaube, wir werden auch viele Partnerschaften eben auch dann mit Forschungsunternehmen noch mit drin sehen. Die DFKI ist ja auch so ein Beispiel, da sind wir ja auch engagiert, da sind viele Unternehmen engagiert. Und wir als Unternehmen versuchen für uns von der Kultur her immer sehr, sehr klar zu sein im Sinne von Zusammenarbeit schafft Mehrwerte. Das ist für uns ein sehr weiter Weg gewesen, den wir gegangen sind. Microsoft war traditionell für andere Dinge bekannt. Wir haben uns unter Satya Nadella sehr, sehr gezielt geöffnet. Das fing an mit solchen Themen. Open Source ist ein ganz normaler Teil unseres Ökosystems. Wir wollen mit Open Source aktiv zusammenarbeiten, sind heute einer der größten Beiträger zu Open Source. Linux ist eine der größten Workloads, die wir tatsächlich auf unseren Clouds haben. Wir haben sehr, sehr gezielt mit der Freigabe oder der Öffnung unserer zur Verfügungstellung unserer Anwendungen auf allen unterschiedlichen Betriebssystemen gestartet vor diversen Jahren. Und man sieht an ganz vielen Stellen diesen Fokus darauf, Mehrwerte durch Partnerschaften zu schaffen. Es gibt die Partnerschaft zur Open Data Initiative mit SAP und Adobe, wo wir uns verpflichtet haben, eben unsere Datenmodelle zusammenzuführen, dass Kunden wirklich Mehrwerte aus diesen zusammengeführten Daten schaffen können. Und ich glaube, was Sie sehen werden, ist sehr, sehr viel unterschiedliche Modelle. Ich glaube, die Klarheit muss sein, was wollen Sie erreichen? Wo wollen Sie hin? Wie wollen Sie gewinnen? Und ich glaube, dann kann man sagen, welche Partner sind die richtigen und wie kann man in diesem Bereich gewinnen?
Sind diese Partnerschaften oder auch, sag ich mal, sind minimal die Abkehr von dem reinen Software, also dem Windows-Geschäft, sag ich mal, Hardware-Geschäft, jetzt das Geheimnis, warum Microsoft sich dann wieder so, also war ja schon mal halb tot gesagt, kann man sagen, ne? Also auf hohem Niveau, aber trotzdem, ist das so das Geheimnis gewesen?
Wir sagen immer, die Kultur ist es eigentlich. Satya Nadella hat in seinem allerersten Schreiben, als er als CEO antrat, einen Satz gesagt, den ich persönlich sehr, sehr klar finde in seiner Aussage. Und das ist dieses, unsere Industrie respektiert keine Tradition, sie respektiert ausschließlich Innovation. Der zweite Satz, den er gesagt hatte, ist, wer aufhört zu lernen, hört irgendwann auf, sinnvolle Dinge zu tun. Und hat damit eben diesen Fokus dieses Lernens, dieses Zuhören, dieses neue Dinge, also Kunden voranbringen, den Fokus auf Kunden kombiniert mit Lernen wollen, kombiniert mit einfach wirklich Technologien zur Befähigung von Menschen und Organisationen zu schaffen, diese Mission auch in den Köpfen und Herzen der Leute einfach reinzubringen. Und das kombiniert mit viel, viel Kulturarbeit rund um die Werte. Was macht uns aus als Microsoft? Wer sind wir? Wer wollen wir sein in dieser Welt? Und das ist aus unserer Sicht tatsächlich der große Unterschied. Dieses berühmte Peter Drucker-Wort, dass ja die Kultur Strategie zum Frühstück ist, ja, verzehrt, haben wir tatsächlich, also Culture Eats Strategy for Breakfast, haben wir tatsächlich bei uns als Standardsatz eigentlich Culture Eats Strategy for Breakfast, Lunch and Dinner. Mhm. Und am Ende des Tages glauben wir, dass der Kerntreiber dieser Veränderung und dieses Erfolges die Kultur ist, sich beständig weiterentwickeln zu wollen, lernen zu wollen, Kunden zuzuhören und dabei hoffentlich auch eine gewisse Bescheidenheit zu bewahren, für die wir nicht immer bekannt waren.
Wie schnell kriegt man das in die Köpfe der Mitarbeiter? Also ich kann mir vorstellen, mit den jüngeren Generationen geht es dann nochmal vielleicht einfacher. Jetzt nicht, dass jetzt Ältere nicht offen sind, aber trotzdem, wenn man vielleicht schon 20 Jahre nach einem bestimmten Schema arbeitet, ist das natürlich schon ein großer Shift am Ende. Also wie nimmt man da die Leute mit in so einem Digitalisierungsöffnungskulturprozess?
Unterschiedliche Dinge. Also das Erste ist, ich glaube, bei jedem Menschen unabhängig vom Alter braucht es Zeit, Regelmäßigkeit, Fokus, viel Kommunikation. Es reicht nicht einmal irgendwie eine E-Mail zu schicken, danach nochmal irgendwie ein Teams-Call zu machen, um das alles nochmal einmal zu erklären, sondern es ist einfach sehr konsistent. Dinge, die wir gelernt haben, ist tatsächlich, wie wichtig die Rolle der Führungskräfte ist und wie wichtig die Veränderung der Führungskräfte ist. Sie müssen die Führungskräfte mitnehmen, weil wenn die nicht als Rollenmodell fungieren, werden sie nie ihre Mitarbeiter durch alle Ebenen erreichen. Und wir haben uns sehr darauf fokussiert, wie nehmen wir unsere Führungskräfte mit in dieser Veränderung, ein Coach zu sein, ein Motivator zu sein, ein Teamplayer zu sein, der Menschen zusammenbringt und der sie befähigt, Probleme zu lösen, von denen auch ehrlicherweise der Manager jetzt nicht allein aus seiner Erfahrung einfach sagen kann, so wird's gemacht. Das Wie tritt so ein bisschen im Hintergrund vor dem Fokus auf das, was versuchen wir zu erreichen und warum. Mhm. Führungskräfte auf diese Reise mitzunehmen, das ist echt Arbeit, Kommunikation, viel Empathie ist das, was wir gelernt haben. Was wir auch gelernt haben, ist mit Symbolen arbeiten, kleine und große, aber immer wieder darauf achten, die Kraft der Symbole, was machen sie, wie verhalten sie sich, wie sehen ihre Veranstaltungen aus. Für uns war dieses Thema zum Beispiel, wir haben einmal im Jahr einen großen Kickoff. Spannende Frage ist, wie der dieses Jahr aussehen wird in den Zeiten, in denen wir gerade sind.
Digitalparty.
Diesmal könnte er unter Umständen digital sein, schauen wir mal. Aber wir haben immer einen großen Kickoff, der nach diesem klassischen Modell war. Also man holt alle zusammen und versucht möglichst inspirierend mit ein paar unterschiedlichen Stimmen irgendwie die Menschen durch die Fokusbereiche des nächsten Jahres zu bringen und einen kleinen Review zu machen, wie ist denn das letzte Jahr gelaufen. Und wir haben uns irgendwann die Frage gestellt, warum erreichen wir damit nicht die Leute in der Art und Weise, wie wir sie erreichen wollten, und haben dann tatsächlich unsere von der Universität neu hinzugekommenen Leute irgendwie gebeten, so einfach mal für uns einen Vorschlag zu machen, wie machen wir es. Und die kamen zurück und sagten, Leute, wir müssen mal echt einen Hackathon machen. Wir müssen die Leute mal mobilisieren rund um Themen, um Themen der sozialen Problematiken, also nicht Regierungsorganisationen, einfach lokale Organisationen, die versuchen, gute Dinge zu tun, Partnerprobleme, Kundenprobleme, die sich um dieses Thema, wie machen wir die Welt tatsächlich besser, zurück zu unserer Mission beschäftigen. Und dabei können wir den Leuten auch eben die Möglichkeit geben, in sehr gemischten Teams zusammenzuarbeiten, um eben Probleme zu lösen. Und für uns war das tatsächlich ein enorm wirkungsmächtiges Symbol, dieses Firmenmeeting. Das Einzige, was ich habe, um mit meinen Menschen so direkt darüber zu sprechen, wie lief es im letzten Jahr und was ist wichtig fürs nächste Jahr. Alles andere läuft ja bei uns in großen Teilen virtuell in sehr verteilten Teams. Umzustellen auf ein großer Teil der Zeit geht eigentlich darin, dass wir indirekt Nachrichten schicken, dass wir sehr indirekt mit Menschen dadurch mobilisieren, in unterschiedlichen Teams auch zusammenbringen, sich gegenseitig kennenlernen, auf Probleme fokussieren, neue Techniken lernen, über Hackathons zu unterschiedlichsten Themen. Aber es war ein unglaublich wahnsinnig wichtiges Symbol.
Ich sprach gerade, Empathie ist so ein, war jetzt für mich ein Stich. Ich wollte zwar eigentlich nur eine andere, aber das mache ich später vielleicht. Aber wenn man jetzt nach Microsoft Deutschland sucht, ich muss zugeben, bei Google gesucht, aber dann kommen vor allen Dingen in letzter Zeit viele Headlines, die man jetzt nicht erwartet hätte oder vielleicht schon, aber neue Personalchefin Claudia Hartwig, neue CEO Christina Haupt, vor einiger Zeit schon, aber Magdalena Rogel als Social Media Chefin. Es gab noch einige Personalentscheidungen, wo Frauen eine Rolle spielen. Und Sie selbst ja als Oberhäuptin, wenn ich das so
den Begriff kann ich noch gar nicht.
Ich habe jetzt einfach mal das feminisiert. Das ist ja irgendwie schon eine Ansage. Ne? Wo steht da jetzt Ihre Frauenquote in der Führungsabteilung? Wahrscheinlich relativ hoch.
Und sonst? Ich muss sagen, in der Frauenquote habe ich sie, also in der Führungsabteilung habe ich sie im Moment jetzt gar nicht ausgerechnet, deswegen leider nicht präsent. Aber da sind wir, würde ich sagen, gut im Firmenschnitt unterwegs. Wir sind im Firmenschnitt, würde ich sagen, noch nicht da, wo wir gerne hinwollen, weil wir sind noch nicht da, dass wir wirklich die Gesellschaft so, wie sie ist, abbilden, weil dann müssen wir ja 50-50 haben. Wir sind so bei guten 30% Frauen, was allerdings im technischen, also im IT-Bereich ziemlich gut ist. Mhm. Wir haben vor allen Dingen auch in den technischen, wirklich also tief technischen Bereichen inzwischen sehr viel Frauen im Einsatz. Und das Schöne ist tatsächlich, wenn ich mir so die Universitätsabsolventen anschaue, ich stelle jedes Jahr so eine ganze Klasse an Universitätsabsolventen ein und dort sind wir tatsächlich bei diesen 50-50, die wir uns wünschen.
Auch im Programmierbereich oder IT?
Also da sind wir, ja genau, also sind wir sehr, fokussieren wir sehr, sehr drauf. Das variiert natürlich von Abteilung zu Abteilung, aber wir fokussieren sehr darauf, dass wir gerade auch in technischen Berufen in Teilen sehr bewusst irgendwie nochmal Zusatzanstrengungen machen, im Sinne von, wie schaffen wir es wirklich, dass wir diese 50-50 Repräsentation auch in der Bewerber und Kandidaten. Und
wie machen Sie es? Fördern Sie Universitäten oder so, dass dort mehr weibliche Absolventen?
Also wir engagieren uns an vielen Stellen. Also wir fangen ja tatsächlich relativ früh an inzwischen, wenn wir solche Sachen anschauen wie Code Your Life. Das fängt ja schon irgendwie in früheren Schuljahren an, wo wir einfach mal Kinder versuchen, in Summe, jetzt unabhängig ob männlich oder weiblich, einfach ein bisschen für, wie interagiere ich eigentlich mit deiner Maschine? Also in dem Fall einem Zeichenroboter, ja, der dann irgendwie unterschiedliche Formen malt. Ist so das erste Ding, was wir tun. Und da ist es interessant, dass wir da tatsächlich sogar einen leichten Mädchenüberhang haben, die auch mit ganz großer Begeisterung dabei sind. Und da muss man natürlich versuchen, das auch über die Jahre irgendwie so zu halten. Und wir haben tatsächlich, das haben wir auch an vielen unterschiedlichen Stellen gesehen, wir verlieren die Mädchen ja mit ihrer Begeisterung für Technik irgendwo in den mittleren bis oberen Gymnasialklassen oder Schulklassen.
Also Pubertät.
Da wird es plötzlich irgendwie uncool. und das ist, glaube ich, genau der Punkt, wo auch meine Leute mir immer sagen.
Man so Schminkroboter.
Ja, Programmieren ist ja jetzt nicht mehr das, was früher war, ne? Wenn wir hier über Datenanalysten reden oder ähnliches, ne? Also das ist ja eigentlich eine ganz andere Arbeit geworden, ne?
Also ich versuche ja tatsächlich auch immer, selber habe ich inzwischen gelernt, ich habe mir früher sehr, sehr schwer damit getan, aber ich habe einfach gelernt, auch als Rollenmodell selber immer zu versuchen, auch Mädchen und Frauen immer wieder zu sagen, es ist nicht todtrocken, für eine technische Firma zu arbeiten, es ist nicht todtrocken, einen technischen Beruf zu haben. Technologie hat echt viele coole Sachen und viele Möglichkeiten. Und nebenbei nicht jeder muss Programmierer sein, um bei uns zu arbeiten. Das kommt auch noch dazu.
Wir brauchen ja diverse Teams, ne, um KI optimal voranzubringen.
Ich wollte gerade sagen, Diversität ist ja nicht nur Mann, Frau. Schauen Sie auch darauf und merken Sie das auch, dass die Geschäfte dadurch wirklich besser laufen?
Also zuallererst Diversität, also wir sagen ja so immer D und I, also Diversität und Inklusivität, haben wir gelernt, ist ein ganz wichtiges Thema. Diversität ist das eine, wenn Sie versuchen, divers zu sein über alle Möglichkeiten, über Geschlecht, Nationalitäten, Altersklassen, sexuelle Orientierung. Es gibt ja eine ganze Liste an Dingen, wo Sie sagen, Sie brauchen eigentlich diverse Teams, weil die Welt ist divers. Was wir allerdings gelernt haben, ist, Sie können noch so viele Anstrengungen im Sinne von, wie finden Sie Diversität in Ihrem Hiring-Prozess, in Ihrem Recruiting-Prozess anstrengen, um dann nachher festzustellen, wenn Sie es nicht schaffen, Inklusivität zu leben, dann werden all diese Leute heimlich still und leise wieder zur Hintertür verschwinden, weil sie sich nämlich nicht ernst genommen und nicht gehört fühlen. Und dieses, wie stellen wir sicher, dass unterschiedliche Stimmen gehört werden, dass jeder eine Chance hat, auf seine Art erfolgreich zu sein, auf seine Art zur Diskussion beizutragen, ist ein ganz, ganz großes Thema, auch Teil der Kulturarbeit, die wir machen. Wir haben eine ganze Reihe von sogenannten Employee Resource Groups, die eben auch so ein bisschen diese, also von Angestellten auf freiwilliger Basis betriebenen Unterstützungsorganisationen sind, wenn jemand sagt, na, ich möchte ganz gerne Unterstützung, also ganz klassisch natürlich für also nennt sich bei uns Gleam für die LGBT-Community. Allerdings, was speziell ist, ist tatsächlich, es ist Gleam and Friends. Wir haben natürlich auch Women at Microsoft, ist eine der traditionellsten Employee Resource Group. Wir haben Parents at Microsoft als eine Employee Resource Group. Wir haben Disability, wobei Disability Wert drauf legt, mit großem A, Ability, geschrieben zu werden. Eine der Sachen, die wir gelernt haben, ist tatsächlich, dass es eine ganz eigene positive Dynamik entwickelt, andere mit einzuladen, jetzt mal unabhängig davon, ob jetzt die Definition dieser Diversität auf sie zutrifft, aber die einfach sagen, das ist mir wichtig, ich möchte beitragen, ich möchte eben einen positiven Beitrag leisten. Unsere Women at Microsoft sind sehr fokussiert darauf, dass sie sagen, naja, ganz ehrlich, ohne dass wir auch die Männer davon begeistern, sich dafür zu engagieren, ist das immer so ein Orchideenthema. Unsere Lesbian und Gay Community hat eben ganz gezielt Gleam and Friends ins Leben gerufen, um eben zu sagen, wer sich engagieren möchte, seid dabei, ihr gehört zu uns. Ja? Und das finde ich, schafft unglaublich viel positive Resonanz und Engagement.
Ich würde gerne noch mal auf was kommen, was wir am Anfang kurz hatten, Stichwort Weiterbildung, aber auch Digitalisierung und die Angst vor Arbeitsplatzverlust. Ich meine, es gibt Studien, die sagen, so und so Millionen gehen verloren. Dann gibt es natürlich auch mal, die sagen, was wahrscheinlich auch richtig ist, es gibt neue Art der Arbeit, neue Jobs, die wir irgendwie erlernen müssen. Wir müssen unsere Leute schulen. Trotzdem ist die Angst vor dem Arbeitsplatzverlust berechtigt, vor allem, wenn man halt dann hört, wie diese Studie, über die wir schon gesprochen haben, dass die Leute sich eben einfach anscheinend nicht wirklich weiterbilden?
Die Kristallkugel, was genau wegfällt und was geschaffen wird, hat natürlich keiner. Mhm. Es gibt Studien, ich glaube, eine Studie des Arbeitsministeriums tatsächlich besagt, dass wir 1,8 Millionen Jobs verlieren werden und 2,3 Millionen neu schaffen werden bis, ich überlege gerade, 2025. Ist, glaube ich, die richtige Jahreszahl dort. Was ja auch heißt, ich glaube, wir haben auch bisher immer gesehen, dass Automatisierung tatsächlich immer mit einem Zuwachs an tatsächlich sozialversicherungspflichtigen Stellen gerade in Deutschland geschehen ist. Das ist sehr spannend, wenn man sich das über die Zeit anschaut. Also viele sehen ja immer so ein bisschen den Jobkiller-Computer. Das stimmt in dem Zusammenhang aber, langfristig
wenn ich da
einhaken nicht.
Darf, trotzdem ist ja die Frage, ob wir die Leute, die jetzt relativ Arbeiten machen, die einigermaßen leicht zu automatisieren sind, und kann man da wirklich jeden qualifizieren für diese neuen Jobs oder kommen dann wirklich Leute von außen, aus dem Ausland? Wir haben Fachkräftemangel, sind das dann die Studienabgänger und die jetzt so in den 40ern, 50ern sind und noch 10, 20 Jahre vor sich haben, bleiben dann am Ende doch auf der Strecke, weil es dann halt so ein Rechenspiel ist.
Also das wäre tatsächlich auch mein nächster Punkt gewesen. Ich glaube, wovor wir wirklich stehen in Deutschland, ist wirklich diese massive Veränderung, weil sehr, sehr klar ist, dass ohne massive Anstrengung, durch eine Kraftanstrengung von allen gemeinsam, diese 1,8 Millionen auf der einen Seite nicht Teil der 2,3 Millionen auf der anderen Seite als Selbstgänger sein werden. Und deswegen ist genau dieses Thema Aus- und Weiterbildung etwas, wo wir uns sehr engagieren. Wir haben den KI-Expertenrat gemeinsam mit einer Reihe von Unternehmen ins Leben gerufen, wo wir unter anderem auch Diskussionen führen. Wir können unter Umständen auch große Unternehmen in der Aus- und Weiterbildung, auch kleinen und mittleren Unternehmen helfen, dort voranzugehen. Wir engagieren uns mit unterschiedlichen Unternehmen und Universitäten. Wir haben so KI-Tage gemacht, zum Beispiel an Fachhochschulen, wo wir auch gezielt den Mittelstand aus der Gegend eingeladen haben, im Sinne von, schickt eure Leute vorbei. Also ich glaube, da ist eine massive Kraftanstrengung, die wir machen müssen. Wird es ohne weitere Qualifizierung gehen? Glaube ich nicht, weil ich glaube, wir kriegen gar nicht die Leute, die wir brauchen, wenn wir nicht massiv in weitere Qualifizierung der bestehenden an diesem Standort, der heutigen Mitarbeiter an diesem Standort investieren. Und da kommen wir zurück zu dem Thema, wie begeistern wir die, wie schaffen wir Sicherheit, da sind wir beim Kulturthema, wie fühlen die sich wohl, auch mal zuzugeben, wo sie Lernbedarf haben, und wie schaffen wir es, die dann auch dort abzuholen, wo sie sind, um sie weiterzuentwickeln. Und da wiederum kommt halt dieses Zugeben können, wo man Weiterentwicklungsbedarf hat, und die Neugier, diese Lernbegierde, dieses, was etwas Neues tun, muss nicht immer angstbehaftet und risikobehaftet sein, sondern etwas Spannendes, kann etwas Spannendes sein. Das müssen wir tatsächlich in Unternehmen hinkriegen. Und was mich sehr optimistisch stimmt, dass, glaube ich, in vielen Unternehmen inzwischen diese Erkenntnis, dass wir auf der Kulturseite dort Dinge anders tun müssen, da ist. Also wir sehen sehr viel Interesse, wirklich darüber zu reden, wie macht man das? Was sind Erfahrungen? Was können Unternehmen lernen, auch von uns oder von anderen, die sie auf diesen Weg gemacht haben? Und das wiederum stimmt mich sehr optimistisch.
Es gab, glaube ich, auch noch eine andere Zahl. Bis 2050 irgendwie. Ach, was jeder dritte, jeder zweite Beruf nicht mehr gibt, so wie es ihn heute gibt. Also viele Berufe wir noch gar nicht kennen. Und dann kommen wir zu der jungen Generation und dann kommen wir auch vielleicht zur ersten Frage zurück. Wenn man jetzt auf Sie zukommen würde, Microsoft, können Sie alle unsere Schulen jetzt digitalisieren? Also nicht nur unter, also wie sehen Sie das? Reicht es einfach nur mit Technik ausstatten und gehört dazu mehr, als nur alle mit einem Tablet auszurüsten und ein Netzwerk hinzustellen? Weil jetzt stehen ja viele Lehrer vor dem Problem, jetzt sind alle Kinder weg, ich muss mit Mails mit denen, erstmal müssen sie alle Mails einrichten und wir sind gar nicht in der Lage, auch kurzfristig Online-Unterricht zu machen. Also wäre das ein großer Ritt, also für eine Firma gar nicht zu schaffen oder was müsste Deutschland da für Anstrengungen unternehmen?
Also ich glaube, das Erste wäre, dass wir uns sehr bewusst entscheiden müssen, Veränderungen positiv anzunehmen. Ich glaube, mit dieser Entscheidung kann man ganz viel erreichen. Also technische Skalierbarkeit ist eine Herausforderung, die ist vielleicht nicht immer einfach zu lösen, aber sie ist lösbar. Das Hauptthema, was man braucht, ist, glaube ich, wirklich genügend Menschen zu finden, die dieses Interesse daran haben, dort mitzumachen und auch zu lernen, sich weiterzuentwickeln in diesen Themen, weil das ist wahrscheinlich, wenn wir ehrlich sind, eine der größten Herausforderungen, die wir in diesem Bereich heute haben. Ja? Und diese aus irgendeinem Grund durchaus fehlende, sagen wir mal, technische Verständnis, diese fehlende, sagen wir, Begeisterung, dieses fehlende Interesse irgendwie so in dieser Weiterentwicklung dabei zu sein und mitzumachen. Und ich glaube, da brauchen wir einfach eine breitere Schicht. Und im Übrigen, bevor jetzt alle Lehrer empört aufschreien, ist es auch sehr spannend. Ich bekomme über LinkedIn zum Beispiel gerade im Moment von vielen Lehrern irgendwie so direkte Anfragen, die so sagen, ach Mensch, ich sag schon die ganze Zeit, wir müssen da was machen. Wie können wir denn jetzt was machen? Wie kann denn da jetzt Microsoft helfen? Und im Übrigen, also es ist tatsächlich auch etwas, was wir jetzt tatsächlich gerade machen, dass wir nicht nur für Schulen, sondern breiter jetzt seit kurzem gesagt haben, Teams für 6 Monate kostenlos zur Nutzung zur Verfügung zu stellen, damit die Leute einfach mal ausprobieren können, was machen können, einfach mal rangehen können. Aber es sind zu wenige, ja, und ich glaube, ja, sie werden auch sehr, wenn wir ehrlich sind, dann in Teilen von der Bürokratie irgendwie in Anspruch genommen. Und ich glaube, deswegen ist diese bewusste Entscheidung, dieses jetzt kommen wir zurück zu dem externen Schock, wenn der kombiniert mit der bewussten Entscheidung dazu führt, dass wir jetzt wirklich eine Veränderung treiben, glaube ich, wäre es großartig. Mhm. Und dann haben wir auch viel erreicht, tatsächlich.
Ja. Muss erst so schlimm kommen.
Einen großen Bogen geschafft, können wir zur letzten Frage kommen, glaube ich.
Ja, würde ich auch sagen.
Ja, wir noch fragen so viel immer, reden, aber. Ja, wir fragen immer nach einer Schulnote. Das passt jetzt ja ganz gut in diesem Zusammenhang als letzte Frage. Also sehr gut bis ungenügend, 1 bis 6. Und müssen uns immer überlegen, in welchem Bereich. Ich würde jetzt sagen, die Bereitschaft zur digitalen Transformation
der Gesellschaft oder so. Also wo stehen wir? In der Vorbereitung, in der Umsetzung, also so notenmäßig, wenn Sie da mal überschlagen würden.
Intellektuelle Erkenntnis, eigentlich eine 2, pragmatische, schnelle Exekution und Gas geben, gemischt über die Unternehmensgrößen bis runter zu den individuellen Leuten. Ich glaube, große Unternehmen schon bei einer 2 bis 3. Ich glaube, es wird dann doch die 4 bis 5.
Na so, 4 bis 5.
Nicht die erste, die
wir wenn wir wirklich sagen, wie weit schaffen wir es wirklich, das in den Alltag der Menschen umzusetzen? Wie weit haben wir es wirklich geschafft, bei Menschen, die in der Schule, in der Universität, in den Arbeitsstätten, diese Weiterbildung, diese Begeisterung, dieses Interesse an Technik zu verankern, da sind wir vielleicht tatsächlich bei der 4 bis 5 heute.
Und dann muss ich aber mal noch nachfragen, wenn Sie jetzt dieselbe Note für die USA vergeben würden, wie würde die ausfallen? Also über das ganze Land betrachtet. Boah. Da haben Sie ja mehr Einblick als ich jetzt, oder?
Ich glaube,
Silicon Valley ist nicht alles, ne? Das Land ist mehr als nur
Silicon Valley.
Also Sie würden heute tatsächlich, also zurück zu meiner Universität, MIT, da gab es vor einiger Zeit eben auch eine durchaus viel beachtete Studie, die eben darüber sprach, dass man auch in den USA eben gelernt hat, dass die Vorteile von Technologie eben nicht im ganzen Land gespürt wurden, sondern das Land sich natürlich schon sehr gespannt hat, um es mal so zu sagen, und nicht zwingend im positiven Sinne, weil ein Teil Gewinner durch Digitalisierung war und es eben auch viele gefühlte Verlierer durch Digitalisierung gab. Das heißt, also insofern, glaube ich, gibt es viele Bereiche in den USA, die jetzt auch keine bessere Schulnote in dem Bereich hätten, sondern da haben sie wirklich, glaube ich, diese sehr, sehr breite Verteilung.
Mhm. Okay.
Deswegen glaube ich, wird es mir schwer, also ich glaube, jede Schulnote wäre da ein,
wieder ein Durchschnitt nur.
Genau, ein Durchschnitt zwischen Füße im Backofen und Kopf im Kühlschrank.
Oh Gott. Na gut.
Ja. Vielen Dank,
Sabine Wendig.
Danke.